Ja, hallo. Herzlich willkommen zu Def Radio auf Radio Free FM. Ich bin Ulrich und ich habe heute einen Gast per Telefon. Okay, hier schon nicht. Irgendwo muss es sein. Auch nicht. Okay. Es war ein Versuch, dass wir heute einen Gast aus Berlin über das Telefon zu uns in die Sendung nehmen. Das Thema der Sendung wird sein April. Das heißt, die Sendung ist sehr unkoordiniert. Ich weiß noch nicht, was wir machen werden. So ein kurzer Überblick gibt es nach dem ersten Lied und ich versuche so lange unseren Gast in die Sendung zu kriegen. Bis gleich. So, herzlich willkommen zurück bei Def Radio. Ich bin Ulrich und unsere technischen Probleme müssen jetzt gelöst sein.
Ja, hoffentlich.
Ja, ich höre dich, also unsere Hörer draußen dürften dich auch hören. Hallo Jens.
Hallo Uli, ich wollte jetzt eigentlich erstmal die spitzen Songs ansagen, die hier
die Musik
überbrückt haben.
Ja, genau, die Musik hier kommt von Jens, der hat sie extra für mich rausgesucht. Und ja, was für Lieder waren denn das?
Das erste war von Hype und der Song nannte sich Home.
Aha.
Die zweiten heißen Symphonic Journey into Sound und das letzte war Neil Layton mit The System is the Problem.
Okay, also ich habe ja vorher nur ganz kurz angerissen, was überhaupt Thema der Sendung ist, weil ich dringend versucht habe, Jens ans Telefon zu kriegen. Also wir waren heute, ist es ein pures Durcheinander, was wir haben wollen. Einmal ein bisschen lustige Bugs, Zeitumstellung teilweise, lustige Bug-Reports, dann April-Schotze, wir haben ja den 1. April und wir werden wahrscheinlich keinen April-Schotz hier in die Sendung einbauen, höchstens Jens fällt hier kurz einer ein. Jens, noch da?
Ja, mir fällt glaube ich keiner ein. Ich habe eher so gerade gedacht, die ganze Technik ist doch gerade so ein...
Ja, aber hey, wir können jetzt immerhin raustelefonieren. Ich wusste auch nicht,
dass...
Ja, also wir haben hier keine Kosten und Mühen gescheut, um hier Jens für euch ins Studio zu holen. Okay, fangen wir mal mit ein paar April-Schotzen an. Übrigens, falls ihr persönlich auch Lust habt, April-Schotze mitzuteilen, die besten IT-April-Schotze oder sonstige April-Schotze, ruft doch hier im Studio an. Mit dem anderen Telefon müsste es gehen, rein theoretisch. Die Telefonnummer ist die 0731 938 6299. Ihr könnt auch zu uns in der Chat kommen. Geht einfach auf www.devradio.de und klickt auf Chat und dann könnt ihr euch mit den anderen Leuten, die im Chat sind, gerade unterhalten. Ich habe hier leider keinen, deswegen weiß ich nicht, was vor sich geht, aber Jens ist wahrscheinlich so meine Irk-to-Voice-Brücke, so wie ich ihn einschätze. Und ihr könnt anrufen, die Infos zu den einzelnen Links, was wir hier heute vorstellen wollen, werden wir dann nachher auch auf unserer Seite online stellen. Und ja, also einige natürlich April-Scherze, eine April-Scherze, der mir persönlich sehr gut gefallen hat, unter anderem daran, deswegen, weil ich nicht so ein Gentoo-User bin, war, dass Gentoo von Ebels umstellt auf RPM. Ebels ist das Gentoo-Paketformat und RPM ist halt so ein halbwegs verbreitetes Binär-Paketformat und Gentoo selbst ist halt so eine Source-Only-Distribution und die Idee dahinter war, dass man auf Ebels umstellt, dass sie LSB Linux Standard Base konform waren. Naja, dadurch hätten sie halt ein paar Gentoo-Features verloren wie UseFlex, was eigentlich sehr essentiell für Gentoo ist. Oder?
Interessant wäre jetzt natürlich, wie viel so der Nutzer jetzt quasi schon abgeschaltet haben, ja? Die ganzen RPMs-Dingens, müssen wir da nochmal genauer drauf eingehen, was das überhaupt...
Müssen wir. Du meinst, weil wir viel zu wenig Inhalt für diese Sendung haben?
Erstens, weil wir natürlich viel zu wenig Inhalt für die Sendung haben und zweitens natürlich, weil ich nicht weiß, wie die Leute gerade so reagieren. Die können ja mal im Chat was tippen, dann... Ja,
bist du denn im Chat drin?
Ich sehe zumindest, ja.
Ah, okay.
Ich bleib doch immer lieber anonym im Chat, weißt du, jetzt ist, habe ich Angst.
Ah, okay, du meinst nicht, dass jeder hier weiß, dass du mein Gateway bist.
Egal, was auch immer.
Okay.
Ich weiß nicht, inwiefern man noch das näher erläutern muss.
Ich gehe mal zunächst davon aus, dass wir technisch basierte Hörer Äther haben und dass die uns einfach zuhören und falls irgendwelche Fragen gibt, sollen sie sie im Chat stellen, du wirst es hier übersetzen.
Ja.
Andere lustige April-Schotze mal aus dem Nicht-IT-Bereich. 1998 wurde ein Artikel publiziert, dass Pi einfach auf den biblischen Wert 3,3 gesetzt wird in Alabama.
Aber 3,0.
Ja, 3,0.
Ist ja schon, wir müssen ja schon aufpassen, dass wir hier nicht einen Integer, einen Double, ist ja nicht mal ein Double eigentlich. Na, egal, du weißt, was ich meine.
Nein, ich weiß es nicht, erklär es mir.
Naja, ich wollte nur sagen, das ist ja schon ein Unterschied, ob du eine Pi, die ja quasi eine irrationale Zahl ist,
ja,
kannst du im Computer ja nicht darstellen, wenn man so will.
Ja.
Ob du da nur eine 3 draus machst oder eine 3,0.
Ja,
weil, der Schritt zur 3,0 ist ja erstmal der, ich sage, das ist ein Double, wenn man so will. Und zur 3 wäre gleichzeitig, ich sage, das ist ein Integer. Das ist ja nochmal ein viel radikalerer Schritt.
Ja, das stimmt. Also sie haben sich zurückgehalten, meinst du?
Ja, sie haben sich gedacht, naja, wir müssen es schon, muss schon ungefähr passen. Und dann 3,0 ist doch klar, oder?
Ja, aber Gott sei Dank war das in April, Schatz, man weiß ja nie, was hier in den USA teilweise für Sachen angenommen worden. Andere lustige, also teilweise wurden diese Meldungen wirklich geglaubt von Leuten. Und die nächste Meldung wurde unter anderem zum Beispiel von Burger King gemacht. Sie haben Werbung für einen Linkshändler-Burger gemacht. Die Beschreibung war so ungefähr à la die Inhaltsstoffe sind alle gleich, bloß um 180 Grad verdreht. Und sie haben eine große Anzeige dabei gemacht. Und ja, am nächsten Tag sind wirklich einige Leute zu den Burger King-Filialen gegangen und haben dann einfach nach dem Linkshändler-Burger gefragt. Es gab dann auch sofort Leute, die dann um einen Rechtshändler, in einen extra Rechtshändler-Burger gebeten haben, weil das ja nicht geht, dass eine Gruppe diskriminiert. Jens, noch da?
Ich war gerade nur von diesem Wort so irritiert, weil ich gerade nochmal nachgelesen habe. Linkshändler, also gemeint ist der Linkshänder, glaube ich. Richtig? Und nicht der Händler.
Ja.
Ja, das ist so ein man muss ja auch so ein bisschen im Radio auch so ein bisschen so Volksbildung vermitteln, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob wir heute so eine bildungspolitische Sendung waren. Ich glaube eher weniger. Diese Sendung wird einfach wahrscheinlich ein bisschen lustig für uns beide.
Ja.
Wie ihr merkt, diese Sendung ist sehr gut vorbereitet. Wir haben ein super durchdachtes Konzept. Was man natürlich nicht auch bedenken muss, teilweise gehen so April-Scherze einfach nach hinten los. Letztens, oder ich glaube 2003 oder so, war es das in der CT vom Heise Verlag war in April-Scherz drin, Office-Tags überwachen den Autoverkehr. Die Idee dahinter war, dass Office-Tags in das TÜV-Siegel mit eingepflanzt waren und man dadurch dann den Autoverkehr überwachen kann. Ja, aber das wurde dann ziemlich schnell von der Wirklichkeit überholt. Sprich, ein paar Wochen später gab es die Meldung, dass in den USA ein Pilotprojekt gestartet wird, um mit Office-Tags den Autoverkehr zu überwachen und Maß zu regeln, dann, um dann Verkehrsschilder zu steuern und ähnliches. Sprich, man sollte sich eventuell keine Horrorszenarien bei April-Scherzen aussuchen, denn ansonsten wird das ziemlich schnell von der Wirklichkeit überholt und man bietet den Leuten dann sozusagen noch eine Vorlage dafür. Ja, dann gibt es natürlich auch Sachen, die sich wie ein April-Scherz anhören, aber keiner sind. Das sind dann solche Sachen wie zum Beispiel, dass Schäuble sagt, gegenüber Selbstmordattentätern sei mit dem Strafrecht nicht viel auszurichten. Hier dürfte das Unschuldsprinzip nicht mehr so einfach gelten und man müsse lieber im Zweifel verhindern, dass es Todesfälle gibt. Das heißt, ich beschuldige jetzt irgendjemand da draußen, er ist ein Selbstmordattentäter und ja, Unschuldsprinzip gilt nicht mehr. Er wird weggesperrt und die Allgemeinheit wird vor ihm geschützt. Also das hat eigentlich einen Sebelschatz-Charakter, aber der Mann meint es leider ernst.
Ja, vielleicht wäre da mal was Tolles, wenn man jemand so die Best-of-Schäuble-Sprüche irgendwie machen würde.
Wahrscheinlich gibt es schon, oder?
Da müssen wir mal, das ist doch wieder so eine, ja, da müssen wir mal.
Wir starten hier mit dem Aufruf, also Ortschaft, Leute, schickt uns erschreckende Zitate von Schäubles, von Chilis, von was weiß ich was allen.
Ich habe übrigens neulich Chili im Café gesehen.
Echt?
Ja, bin ich erst vorbeigelaufen und so, aber ich habe ihn tatsächlich gesehen, also jemand anders hat ihn gesehen, hat mich darauf aufmerksam gemacht.
Ah, okay.
Aber der ist ja auch weg, also naja, der ist nicht weg, die machen ja da alle noch irgendwas.
Der ist jetzt, halt in ein paar Firmen und tut ein bisschen Geld scheffeln.
Ist er wirklich in Firmen?
Ja, ich dachte, der ist im Aufsichtsrat von ein paar Biometriefirmen, wo er jetzt zuvor gerade das Gesetz durchgebracht hat, da Biometrie in Ausweisen rein zufällig.
Also man quasi sich den Job quasi im alten Job, quasi den nächsten Job schon vorbereitet.
Ja, das ist wie ein Dings wie Schröder dann mit der Gaspipeline.
Ja, ich weiß gar nicht, was.
Wie, naja?
Ja, das war so ein Verzweiflungs-Naja gerade.
Ah, okay. Wir spielen mal Musik und ich versuche dann noch kurz ins Internet zu kommen. Und
ich darf die Musik noch ansagen, oder?
Achso, ja. Sag mal die Musik an.
Jetzt kommt TV Smith mit Not In My Name.
Okay. Moment, ich suche den... rein zufälligerweise schon oben. Okay, also bis gleich. Okay, herzlich willkommen zurück hier bei Death Radio. Bei Radio Free FM. Im Studio sind Ulrich und Jens übers Telefon. Jens?
Ja.
Okay, es geht wieder.
TV Smith war das eben. Not In My Name.
Ja, ich fand das Lied eigentlich relativ gut. Also.
Ja, ich habe echt bei Jamendo ein bisschen rum und so und dann findet man was.
Ja, man muss halt ein bisschen Zeit investieren. Und
richtig.
Ausnahmsweise ist die Musik nicht von mir, sprich sie ist ein bisschen besser als sonst. Okay, was gab es sonst noch für interessante Telefonrückkopplung? Anscheinend draußen.
Das habe ich auch mitbekommen, ja. Also
ich sehe dich mal ein bisschen leiser. Rede mal.
Ich rede mal was.
Okay, ich weiß nicht, ob es besser ist.
Aber nicht schlimm, heißt es.
Okay, gut. Wir kümmern uns um das Wohl unserer Hörer, also so ist es nicht. Ich habe es jetzt auch geschafft, in den Chat zu kommen. Ihr könnt in den Chat kommen, indem ihr auf umcc.de/dev/radio geht und auf Chat klickt oder besucht uns einfach direkt im Irk. Der Server ist irk.in-und.de, der Channel Dev Radio, Dev mit V. Jetzt haben wir, glaube ich, alles erklärt, außer noch die Telefonnummer kurz ansagen. Falls ihr das Chaos hier noch erhöhen wollt, beziehungsweise selbst April-Scherze habt, die ihr mal oder erzählen wollt, die ihr gemacht habt, wie ihr heute vielleicht schon reingefallen seid oder sonst irgendwas zum Thema beitragen könnt, ruft an. Die Telefonnummer ist die 0731 für Ulm, 938-6299. Und ja.
Darf ich noch kurz was sagen?
Du darfst immer was sagen.
Ich wollte nicht so abrupt ins Wort fallen, aber weißt du, wir könnte auch vielleicht diese erste Sendung werden, wo quasi nachher der Wunsch geäußert wird, man möchte eine Music-Only-Mitschnitt haben.
Ach ja, genau.
Weil ich ja so hart an der Musik hier arbeite.
Ja, das könnte sein, vielleicht. Wenn das geschafft wird, dann...
Ich meine, die müssen ja nur die Schnittmarken anders setzen, ne?
Ja, genau, aber das mit den Schnittmarken ist ja momentan sowieso so eine Sache. Momentan gibt es eigentlich wohl nicht so den starken Wunsch nach der No-Music-Version, weil die letzte Sendung haben wir jetzt mal wieder nicht geschnitten in die No-Music-Version und das hat sich so ansonsten bisher keiner beschwert. Deswegen mal schauen, wenn sich Leute melden für die No-Music-Version, einfach in den Chat kommen und sich melden oder anrufen oder...
Oder auch wenn man die Music-Only-Variante haben möchte.
Ja, genau. Und die Music-Only-Variante, da würde sich Jens freuen.
Ja, das wäre quasi ein Voting für die Musik gewesen.
Ja. Okay.
Jetzt kommen wir zur Schweiz.
Ja, genau. Es wurde auch mal in April-Shots über die Schweiz gemacht. Das kleine Land, das kleine neutrale Land.
Im Herzen Europas.
Im Herzen Europas, genau. Innereuropäisches Ausland, so ungefähr. 1957 schon wurde von der
BBC?
Genau, ich wurde bloß gerade abgelehnt. 1957 wurde von der BBC damals ein Beitrag in der sozusagen Tagesschau, das hieß dort Panorama oder so, ausgestrahlt, in dem erzählt wurde, dass ja, in der Schweiz wurden jetzt Spaghettis von den Bäumen geerntet und das ist möglich durch den wilden Winter und dadurch gab es irgendwie so ein paar Bakterien, die so Spaghettis an den Bäumen haben wachsen lassen und da das in der britischen Tagesschau geschehen ist, haben die Leute das dann tatsächlich geglaubt und ja, dann haben dort Leute angerufen und haben sich aufgeregt nachgefragt und was weiß ich was alles und dann mussten sie es in der nächsten Sendung dementieren, dass es nicht passiert ist. Also das ist ein relativ guter April-Scherz. Wir waren dann nachher auch noch den Link zu der Sendung, also die zu der Ausstrahlung online stellen. Das Video wurde von der BBC bereitgestellt.
Was noch ganz interessant in dem Zusammenhang ist, irgendwie Ich weiß gar nicht, heutzutage, würde heute so ein April-Chat überhaupt noch funktionieren?
Ja.
Also, weil der funktioniert auch fast nur noch so für Gruppen. Also, der funktioniert halt für alte Heise-Leser, okay. Und der funktioniert dann irgendwie so für, keine Ahnung, was gibt es heutzutage noch so für Gruppen, die sich so zusammenfinden?
Auf Print, in Printmedien funktioniert es wahrscheinlich erstaunlich gut, denke ich mal. Wenn man Printmedien von vornherein ein höheres Vertrauen entgegenbringt und dann an das zunächst erstmal wahrscheinlich glaubt und außerdem kann das nicht so leicht gleich nachvollziehen. Man kann jetzt hier nicht gleich die Quellen nachschauen, kann sich wegen mir nicht auch gleich die Kommentare dazu lesen und deswegen ist es natürlich ja ein bisschen...
Also eigentlich vielleicht sowas Aussterbendes, oder? Von der Medienstruktur, von der Medienlandschaft.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob da ich keinen Fernseher habe, weiß ich nicht, ob jetzt in der Tagesschau oder ähnlichem April-Schotze gemacht werden, aber ich glaube nicht. Also die Medien sind heutzutage relativ ernst geworden und außerdem, wenn man April-Schotze macht und das sind gerade nicht so abstruse wie Spaghetti an Bäumen, dann wird man heutzutage sehr schnell von der Wirklichkeit eingeholt. Besonders wenn es dann irgendwie im Bereich IT oder ähnliches geht, wo oder Überwachung dann. Man möchte den Leuten auch hier auch keine Ideen geben. Also wenn man hier jetzt einfach ein abstruses Szenario sich ausmalt und dann erklärt, dann wird das wahrscheinlich ziemlich schnell übernommen. Und deswegen ist man da auch ein bisschen vorsichtiger geworden, denke ich.
Na, wir können ja so quasi genau entgegengesetzte April-Scherze machen. Also normalerweise würden die ja so irgendwie so Überwachungs April-Scherze machen, die ja dann irgendwie Realität werden. Und wir müssten jetzt uns so gegen Überwachungs-April-Scherze ausdenken, so wie
Videokameras waren von Videokameras gefilmt, gegen Dings, um sie vor Vandalismus zu schützen.
Zum Beispiel.
Das wäre halt ein
und,
total...
Und da stellt sich immer die Frage nach der am Ende Videokamera, ne?
Ja, genau. Also,
vielleicht kann man da ja jemanden hinstellen.
Ja, genau. Das wäre sinnvoll. Ja. Und dann noch Kameras an die Kamera stellen, um dass sie sich selbst wird, wenn sie feststellt, dass die Linse verschmutzt wird oder so, dass sie laut schreit, Hilfe, Hilfe oder so.
In einem Kreis kommt gerade der Vorschlag.
Ja, genau. Und ja, das wäre sinnvoll, dann hätte man, dann würde den Kameras nichts passieren. Sie könnten dann, wenn sie nur auf sich selbst gerichtet sind, könnten sie Bilder von Kameras übermitteln und.
Ja, das wäre mal was, das interessiert.
Ja, wir gründen eine Firma, glaube ich.
Eine Firma?
Ja, die das
macht. Aber wir müssen uns mit der Videokameraindustrie noch gut stellen.
Wir, ja,
aber
das ist ja
halt eher mit uns gut.
Ja, natürlich, wir sind hier die Kings. Also, okay, dann suchen wir noch ein paar April-Schotze. Naja, es gab dann einen Universal-Adapter von IBM. Also, dies war jetzt auch ein April-Schotze von Heise. Der hat einfach alle verfügbaren Stecker kombiniert, die es überhaupt gibt. Also,
wobei wir so von Schnittstellen reden, ne? So USB, seriell und
nicht nur Schnittstellen, auch Strom.
Auch Strom?
Ja, auch Strom. Und dann kam das Wichtige war dann, dass sie eine Logik eingebaut haben, wo verhindert, dass man dann zum Beispiel dann den Strom mit dem USB zusammenschaltet, weil das dann einfach dem USB-Gerät
nicht so gut tut.
Genau. Also ich stelle es mir auch lustig vor, gehst mit so einer. Also es gibt ja wirklich so Teile, um Switche zu grillen oder was weiß ich, wenn man das sehr böse ist, kann man ja einfach so hier Strom, dort Ethernet-Kabel und dann wird man hier.
Funktioniert der Eimerwasser nicht mehr? Ist so aufwendig.
Achso, ja. Achso, wir sollten jetzt weitere Dings.
Soll ich dir noch sagen, was du noch sagen wolltest?
Du kannst es selbst erzählen.
Nee, ich dachte, ich werf dir so das Wort einfach zu, so betrunken im Internet, was hältst du denn davon eigentlich?
Achso, ja, also wir haben hier nichts vorbereitet, nein. Natürlich, es gab mal die Idee, dass betrunken im Internet zu laufen verboten wird, weil betrunken im Autofahren natürlich auch verboten ist und deswegen gab es den Vorschlag einfach, betrunken im Internet zu laufen zu verbieten. Natürlich ist das eine gute Idee. Ich weiß nicht, wer von euch schon alles Erfahrungen ja, mit betrunken am Rechner sein oder im Internet zu laufen gemacht hat. Also ich kenne eine Story, dass das in einem Forum hat einer die Frage gestellt, sein Rechner war wohl auf und er hat sich betrunken vor seinen Rechner gesetzt und dann irgendwie ist ihm schlecht geworden und er hat dann einfach in seinen Rechner reingekotzt. Und dann kam die Frage auf, wie reinigt er jetzt das Mainboard, die Platten und einfach seinen Rechner von der Kotze, die sich natürlich ein bisschen über Nacht angetrocknet hat. Also Leute, passt auf, macht wenigstens PC-Gehäuse zu. Bei mir... Ja?
Ja, ich wollte noch sagen, und wenn man denn sowas natürlich macht, wie nicht betrunken im Internet surfen, das kommt natürlich einher mit, wir brauchen dann natürlich auch unbedingt den Führerschein für das Internet. Und dann, wenn jemand erwischt wird, dann darf der irgendwie 2 Monate lang nicht mehr ins Internet oder so.
Ja, genau.
So und muss man das ungefähr dann machen.
Ja, genau. Und der darf in gar keinen Internetcafé. Und also, wir brauchen dann auf jeden Fall eine zentrale Überwachungseinheit fürs Internet, die dann auch Verstöße nach Flensburg meldet. Und wenn man dann betrunken im Internet ist, kriegt man dann zumindest Punkte. Ich weiß nicht, ob man gleich noch so Autoführerschein abziehen sollte.
Ja, aber wer im Internet nicht bei sich ist, der ist sich auf der Straße auch nicht bei sich, oder? Da muss man knallhart sein.
Ja, eigentlich schon. Also das ist so wie mit betrunken Fahrrad fahren.
Ja, man sollte generell viel härter, viel rabiater durchgreifen, weil... Also wir sehen es ja nur, das funktioniert, ne?
Ja, genau. Und jetzt das Komasaufen noch, also
jetzt ist, genau,
die Flatrate-Partys.
Genau, wir haben jetzt wieder, die Jugendlichen hat es wieder übel getroffen.
Und
ja, vielleicht könnte man jetzt durchsetzen. Müssen wir mal Herrn Schäuble fragen. Aber ja. Mit innere Sicherheit, können wir das unter innere Sicherheit abtun?
Ja, innere Sicherheit.
Wir kriegen alt unter innere Sicherheit, oder?
Ja, genau. Wir... Alle. Also,
du weißt doch, Deutschland wird am Hindukusch verteidigt.
Ja, genau. Und jetzt so sogar wieder in Berlin. In Berlin, man muss die Jugendlichen schützen, man muss die zukünftigen Bundeswehrler schützen, dass sie in den Hindukusch können und nicht...
Die Aussicht genießen.
Die Aussicht genießen. Das ist, also ich möchte hier noch kurz umreißen, das Ganze war natürlich ironisch gemeint für die Leute, die sich jetzt hier nicht ganz sicher sind.
Ja, das ist mit der Ironie ist immer so eine Sache, ne? Im Notfall immer Ironie.
Ja, genau. Man kann sich immer rausreden. Das ist relativ praktisch. Dann gibt's noch, also kurz eine Meldung in den USA. Liebespaar hat zu sehr im Flugzeug rumgeknutscht oder rumgemacht und dann wurde es von der Stewardess verwarnt und dann, es hat die Anweisung einfach ignoriert. Und ja, dann... wurden sie dann angeklagt, weil sie sich den Anweisungen des Kabinenpersonals widersetzt haben und sind dann, oder die Maximalstrafe lautet, glaube ich, auf 20 Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Naja, und das hört sich eigentlich wie ein April-Scherz an. Ist es ja leider nicht. Deswegen, schade eigentlich. Nämlich, dass ich verstehe nicht, wie man das überhaupt machen kann. Also, da muss man doch irgendwie... Ich möchte jetzt ja auch nicht böse wirken oder so, aber...
Das kommt so mit in die Kategorie mit irgendwie Hunde besoffen machen oder sowas, was auch irgendwie auch in manchen Staaten irgendwie... Das ist halt, wenn man so ein fallbasiertes Rechtssystem hat, dann hat man mit solchen Sachen dann zu kämpfen.
Ja, aber wahrscheinlich ist das jetzt heutzutage in Deutschland, könnten solche Sachen dann auch passieren, schätze ich. Wenn gerade solche Leute wie Herr Schäuble und Ähnliches schon solche Äußerungen bringen wie, ja, Unschuld... Vermutung, werfen wir über Bord.
Ja.
Scheiß drauf. Dann Linus Torvalds hatte auch, ist ja sehr humoristisch veranlagt, immer so.
Ich kenne noch in Linus Torvalds Witz, wie auch okay. Man das nennen will. Der hat so eine, er hat ihn mal irgendjemand, ich glaube ja nicht, das ist so, wir hören sagen jetzt, ne? Wenn nicht, könnte er dir einfach sagen, nee, stimmt nicht.
Klar, okay, wir schneiden es nachher raus.
Wir schneiden es also nachher raus und ihr hört alle mal kurz weg.
Okay, warte, ich kann dich auch einfach leiser ziehen, dass ich es nur höre. Spaß.
Nee. Und zwar wurde er mal nach seiner Backup-Strategie für seinen Linux-Kernel gefragt und hat er gesagt, ja, halt auf jeden FTP-Server eben. So ungefähr ist der, ja.
Ja.
Und er hat doch, glaube ich, von den, wie war das, mit den Gnomen und den
KDE-Leuten, ja.
Die Feature-Nazis und die Interface-Nazis, die Feature-Nutten und die Interface-Nazis.
Ja, so ähnlich. Also Linus ist wohl, ich glaube, ist ein Gnome-User, aber er ist so mit dem Benutzerinterface von Gnome nicht ganz so zufrieden, weil die einfach die Möglichkeiten, was hinter vielen Programmen stecken, einfach vereinfachen und vereinfacht darstellen und auch gar nicht komplett ausschöpfen, weil sie einfach den User-Friendly-Aspekt drin haben. Und dann habe ich letztens mitgekriegt, er hat sich drüber beschwert, dass die Klicks auf den Fensterrahmen, dass man dies nicht konfigurieren kann, das Verhalten, was passiert bei Gnome. Und bei KDE kann man das wohl, also ich benutze keins von beiden. Und ja, dann hat er sich wohl richtig drüber aufgeregt und hat auch wohl ein bisschen drüber hin und her geflamed. Und dann hat er ein Patch veröffentlicht und hat dabei gleich noch gemeint, ja, so, das würde die Codequalität von dem ganzen Gnome-Projekt natürlich jetzt hier stark erhöhen. Also hat noch einfach einen draufgesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt dieser Patch angenommen wurde, weil ich die Entwicklung von beiden Desktop-Environments nicht so ganz verfolge.
Ja, ich bin auch keinem von beiden so richtig zugetan.
Nicht? Okay.
Erzähl noch deine Linus-Geschichte.
Ja, genau. Du fällst mir hier dauernd ins Wort.
Oder soll ich ihn Linus nennen? Wie heißt er offiziell? Linus?
Keine Ahnung, ich spreche sowieso alles falsch aus, also ist es egal. Übrigens, es ist hier natürlich ein bisschen problematisch, weil er sitzt mir nicht gegenüber. Man kann ihm keine Zeichen machen, dass er jetzt ruhig sein soll oder ihm zuzwinkern, ja, jetzt rede mal. Deswegen. Ich hab's gehört, schäm dich.
Ja. Entschuldigung.
Ja, unmöglich mit dir. Linus hatte am 1. April, ich weiß jetzt nicht welches war, einfach seinen Rücktritt vom Linux-Kernel bekannt gegeben. Und er hat gleichzeitig die Kernel-Entwickler gebeten, einen Nachfolger zu bestimmen. Und dann hat er einige Leute vorgestellt, unter anderem dann also Alan Cox, Eric Wyman und natürlich dann Theo de Rath, der OpenBSD-Entwickler, OpenBSD-Chefentwickler, der Chef von OpenBSD. Und OpenBSD ist ja nicht gerade so Freund mit Linux. Und er hat da also als sein Wunschkandidat hat er dann natürlich Theo de Rath vorgestellt. Und ja, sowas ist natürlich relativ offensichtlich. Vor allem da die Abstimmung nur bis Ende dieses Tages ging, also nur 24 Stunden, dann war es eigentlich für jeden offensichtlich, dass es ein April-Scherz war. Noch da?
Ja, der gute Linus, ja.
Ja, gute Linus. Ich habe immer Angst, dass ich jetzt hier, ich vertraue der Technik noch nicht ganz, deswegen frage ich immer wieder nach, ob er noch vorhanden ist.
Ja, du kannst ja so einen Poll-Mechanismus einbauen und so alle.
Ja, genau. Du könntest, wir können aber auch auf Push, aber ich glaube, wir. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Natürlich hatte auch Debian ein paar April-Schotze. Die sind ja sehr lustig, haha.
Wir sind die lustigsten.
Ja, genau. Naja, sie haben halt manchmal ein bisschen politische Ansichten, die man nicht unbedingt so. Also lizenzpolitische Ansichten, die man nicht unbedingt vertreten muss, aber egal.
Diese Eiswiese ist doch ein Spitzenprodukt.
Aber das mit Eiswiesen, das verstehe ich ganz ehrlich. Aber mit der Doku in Form, das ist wiederum was anderes. Egal, wir kommen vom Thema ab, aber was für ein Thema überhaupt.
Du wolltest April-Scherz im Debian.
Ja, ich weiß, ich.
Im Debian.
Ja, genau, du korrigierst mich immer. Also Debian hat dann einfach gesagt, so, wir haben ein neues Debian-Paket released namens Rootkit, das sich wunderbar ins System integriert und die Beschreibung war, glaube ich, in Lead-Speech gehalten und ja, als Kommentar war, aber erzählt den Scriptkiddies nicht, dass es sich bitte wieder sauber vom System mit apt-get entfernen lässt. Also ein relativ einfaches System, um sich ein Rootkit zu installieren. Sowas möchte man natürlich haben, wobei die heutigen Rootkits sehr einfach zum Installieren sind. Man hat eigentlich nur noch ein Skript, führt es auf und dann hat man die Kiste geownt. Oder wurde geownt, je nachdem, was für, ob man sich das vorher angeguckt hat und die Angriffe, die gegen den eigenen Rechner laufen, ausgeschaltet hat oder nicht. So, was war sonst noch? Für all die Perl-User. CPAN wechselt zu Java. CPAN ist ein relativ große oder ist eigentlich die Perl-Community für Perl-Module. Und die haben einfach mal gesagt, so, wir haben genug von Perl. Wer braucht überhaupt noch Perl? Wir wechseln jetzt zu Java, weil das der Standard ist, weil das überall eingesetzt wird in den Firmen und deswegen wechseln wir zu Java, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Aber solche Sachen sind leider zu offensichtlich, oder?
Die sind natürlich ein bisschen sehr offensichtlich, wo man wirklich sagen muss, bei Perl, das ist wirklich der große Vorteil von Perl, dass die wirklich ordentliche Bibliotheken haben, die funktionieren und da findet man, was man braucht, wenn man was skripten will.
Es geht auch relativ schnell. Problem halt ist, bei Perl-Code finde ich, wenn Leute dann irgendwie sehr schnell irgendwas runterhacken und dann nicht mal useStrict verwenden, also dass man die Variablen deklarieren muss, also oder zumindest vorher anlegen muss und dann kann relativ hässlicher Code draus werden.
Ja, so syntaktisch wird nicht gerade, was man sich wünscht.
Ja, aber mit Perl 6 wird alles besser.
6, würde noch jemand verwenden? Oh, wahrscheinlich verwendet ganz viele, oder?
Ja, ich glaube schon, dass es einige verwenden wollen, weil die Bytecode-Engine des Parrot heißt, glaube
ich. Ja.
Die soll auch Python-Code übersetzen können oder ausführen können.
Ja, die soll dann wieder alt ausführen können.
Ja, genau, das ist so die Idee dahinter und ich weiß nicht, ich habe halt Benchmarks gesehen, wo das Parrot wohl relativ schnell war, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie gefaked die waren oder unter welchen Voraussetzungen das ablief. Ja, und jetzt kommen, das waren jetzt alles so April-Schotze, die jetzt die paar letzten Tage, die paar letzten Jahre gemacht wurden und jetzt mal ein halbwegs aktueller April-Schotz. Mozilla malträtiert Microsoft mit Milliardenklage. Was da natürlich auffällt, es fängt immer mit M an. Rein Zufall. Die Summe, die sie über die Microsoft verklagt wird, wäre 1,44 Milliarden, glaube ich, gewesen. US-Dollar. Und die Idee dahinter war, dass Mozilla ein Patent gekriegt hat auf Tab-Browsing. Und die hätten sie von Opera gekriegt und die hätten zu Opera hätten sie gesagt, ja, passt schon, ihr kriegt's. Und ja, und da hätten sie jetzt Microsoft verklagt und das Geld wäre dann der Open Source Community zugekommen. Aber das Interessante daran war, ich habe das gestern Nacht auf Heise gelesen und dann dachte ich, okay, ich suche jetzt noch ein paar April-Shorts, bin auf Symlink gegangen und da stand diese Meldung auch, bloß es war nicht als April-Shorts gekennzeichnet. Erst in den Kommentaren wurde dann aufgeklärt, dass es in April-Shots war. Derjenige, wo es eingereicht hat, hat also wirklich gedacht, dass dieses Ernst gemeint wird und hat sie und die ersten Kommentare waren dann wirklich so, dass es total scheiße ist, Softwarepatente einzusetzen, um auch aus dem Open Source Lager, um dann Geld zu kriegen und was weiß ich, was alles. Also es gab dann wirklich Leute, wo drauf reingefallen sind. Diese April-Shots war wohl relativ gut, oder? Es war einfach, weil die Leute schon müde waren und dann vergessen haben, so, jetzt ist der 1. April.
Ich glaube auch mit den Patenten man verklagt immer erst den anderen und dann einigt man sich so mit man handelt so mit den Patenten hin und her, oder? Wie läuft das so?
Ja, also...
Geld hätte wahrscheinlich niemand gesehen. Also wäre erstmal Geld verbrannt worden und dann hätte man gesagt, ah, ihr habt ja das Patent und die haben das, ach ja. Komm, tauschen wir.
Naja, kommt drauf an. Also wie gesagt, Alex hat es letztens mal erzählt, es war der Fall, wo zu einer Firma hingegangen sind, haben gesagt, hey, wir haben dieses Patent über diese Technologie, wollt ihr nicht es lizenzieren? Dann haben sie gesagt, ne, wir haben hier 10.000 Patente, entweder ihr schenkt es uns oder wir gucken mal, was ihr habt und dann verklagen wir euch. Naja, aber Gott sei Dank gibt es ja halt keine Softwarepatente, das war...
Also wie ist der Stand in Europa diesbezüglich?
Es gibt halt keines, momentan gibt es noch keine Softwarepatente, aber es wird halt immer mehr aufgeweicht. Dann gab es übrigens was Nettes von Greenpeace, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe. Die haben ein Patent auf europäische Politiker eingereicht beim Europäischen Patentamt, in dem sie gesagt haben, ja, durch die gezielte Auswahl und Manipulation von Genen können sie den perfekten Politiker erschaffen und auch modifizieren und dann wird es einfach oder nicht, nein, das modifizieren lassen wir mal weg und können dann damit geeignetere Politiker erschaffen als bisher und damit wollen sie einfach darauf aufmerksam machen, dass das Europäische Patentamt, dass die Patentvergabepraxis immer mehr aufgeweicht wird. Also es ist jetzt problemlos möglich, oder es wird wohl gemacht, Patente auf nicht manipulierte Gene zu bekommen. Also es ist wohl ziemlich krass, gerade auch im biologischen Bereich. Nicht nur IT, also wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann wird man feststellen, dass einiges nicht mehr so...
Was macht man, wenn man so ein Patent auf ein Gen hat? Dann sagt man, jeder, der das Gen irgendwie hat, der muss dann abdrücken.
Nein, es kann darum gehen, dass man zum Beispiel das Gen in Saatpflanzen einsetzt.
Ja.
Und dann, jeder, der dann dieses Saatgut benutzt, muss das von dir kaufen. Und dann ist das Problem, dass selbst wenn das Saatgut irgendwie auf den nächsten Acker kommt, also durch Pollen normal übertragen wird und das wächst dort, dann muss man selbst dann noch Lizenzzahlungen an die Firma machen.
leisten.
Ja, genau. Und also jemand erzählt gerade, Schweinerassen wurden patentiert, Kartoffeln. Ja,
ich glaube, diese Kartoffelsorte, ich glaube, die ist Heide oder so.
Ja, es gibt sehr viele solche Sachen. Und dann das Problem ist, also normalerweise wird es halt so gemacht, man kauft vielleicht das einmal und dann nimmt man halt ein paar Körner und tut es dann, ich weiß jetzt nicht
mehr. Linda.
Was?
Er meint, sie hieß Linda.
Linda?
Linda.
Okay, er meinte hoffentlich nicht das Wort, was so drüber.
Wer weiß.
Wurde skurril? Ach, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, also dann wird man feststellen, dass die Patentvergabepraxis sehr, sehr aufgeweicht wird und dass man eigentlich, manchmal muss man sich denken, das ist ein Witz. Also ich kenne, also ich habe, wenn ich mich recht erinnere, habe ich mal bei Spiegel gelesen, dass ein Bauer wurde wirklich verpflichtet, Geld an eine Firma zu zahlen, weil Samen von anderen vom nebenüberliegenden Feld auf sein Feld geflogen sind und dort dann das Saatgut gewachsen ist, wurde er dann dazu verpflichtet, Geld an die Firma zu zahlen, weil er ja dieses Saatgut benutzt, diese tollen Gene, wo halt widerstandsfähiger gegen Frost bestimmte Düngemittel oder ähnliches sind.
Musik,
ja, wir...
Soll ich wieder ansagen?
Der fünfte Track ist es.
Ja, ich hab zähle mit. Das ist jetzt Rin. Ich spreche immer Rin aus. R-H-Y-N mit dem Song Radio Therapy.
Okay, also dann viel Spaß. Herzlich willkommen zurück bei Def Radio. Wir sind bei Radio Free FM. Jens sollte wieder auf dem Kanal sein.
Ja, natürlich.
Ja, natürlich. Ich weiß es nicht so weit. Okay, da uns jetzt langsam die April-Scherze ausgehen.
Müssen wir aber trotzdem noch die Telefonnummer ansagen.
Achso, die Telefonnummer, ja. Jens, sag doch mal die Telefonnummer.
Also 0731 für Ulm, sagt der Berliner, 938-6299. Also 0731 für Ulm und dann 938-6299.
Ich glaube, wir könnten das öfters machen, dass du anrufst. Ich
so zum Nummern ansagen, oder?
Ja, genau, du bist unser Nummer-Girl. Ja, gestern übrigens... gestern kam das A-Team übrigens, egal. Unser nächstes Thema, wo wir kurz abhandeln wollen, ist zunächst mal ein paar halbwegs lustige Bugs. Wir wollen uns immer in dem Bereich heute ein bisschen lustige Sachen bewegen, beziehungsweise teilweise Parallelen zu der nicht so lustigen Wirklichkeit ziehen. Natürlich gibt es hier auch lustige Bugs oder Bug-Reports. Ein Bug-Report, der momentan durch die Blogs geistert ist, dass Firefox 2.0 um 50 Fahrenheit wärmer wird als Firefox 1.5 bzw. durch Safari. Und das war eigentlich die komplette Beschreibung des Bugs, des Bug-Reports. Und er hat halt noch erklärt, ja, wenn du dann Firefox schließt, wird wieder kalt und ja, das geht doch nicht und ja, voll schlecht. Und an dieser Beschreibung allein sieht man mal schon, dass sich Leute, die Bug-Reports einreichen, nicht unbedingt Gedanken machen, wie denn überhaupt den Bug-Report aussieht oder was überhaupt den Bug-Report wert ist. Wenn ein Rechner um 50 Fahrenheit, wie viel ist das eigentlich? Ich glaube...
Ich habe ja vorhin so eine... 8 ist doch immer die Unterschied, ne? So ungefähr 8.
Ja.
Also erstmal, die fangen mit dem Offset irgendwie an von 20 oder so, kann das sein?
Ja, ich glaube...
Und dann, glaube ich, noch durch 8 dividieren.
Okay.
Also bleiben eigentlich so um die 30 rum, also müsste das eigentlich 4 Grad sein, aber das ist wenig, oder?
Ja, genau, und deswegen in Bug-Report machen ist natürlich ein bisschen vermessen.
Ja, also immer, das ist natürlich immer erst nachdenken und dann tippen, ne?
Ja.
Das ist nie verkehrt, sag ich jetzt mal so.
Ja, genau. Es wurden auch schon, also gerade bleiben wir mal kurz bei Firefox. In einem Bug-Report hat Aido erzählt, ja, durch den Bug, den er hier reportet, ist seine Beziehung kaputt gegangen. Der Bug war, er hatte ein gemeinsames Profil mit seiner Freundin und dann...
Ex-Freundin.
Jetzt Ex-Freundin. Ja, gerade ist der Regler, wo du Ex gesagt hast, voll auf Rot gegangen.
Dann haben es alle mitbekommen, oder?
Ja, genau. Und ja, der Bug, den er angemeckert hat, war, dass halt die Never-Safe-Passwort-Liste, dass man die einsehen kann und dass die bei Internetspuren löschen nicht gelöscht wird. Und die Freundin hat ihm halt wohl nicht so ganz getraut, ist halt mal so, hat rumgeklickt und hat dann festgestellt, dass sowohl auf einigen Dating-Seiten wurde halt eingetragen, never save password for this site. Und ja, dann hat sie gedacht, Untreue.
Ja, da hat sie auch nicht so Vertrauen für ihn gehabt, oder?
Wahrscheinlich war es gerechtfertigt, schätze ich mal.
Wir kennen den leider nicht, oder? Der ist anonym geblieben.
Ja, das ist auch besser so, wenn du dann rumweinst, dass deine Beziehung kaputt ist wegen dem Bug und so, dann solltest du anonym bleiben. Gerade wenn das Bug-Tracking-System öffentlich ist.
Ja, ich dachte, ich kann den gar nicht einschätzen so.
Nicht?
Nö.
Okay, wir hatten ja letzte Woche die Zeitumstellung für alle die Leute, die es nicht bemerkt haben sollten.
Oder jetzt könnt ihr noch nachstellen, wenn ihr wollt.
Ja,
jetzt schalten sie gerade ein. Jetzt kann man noch sagen, herzlich willkommen bei Def Radio.
Wir haben 14.05 Uhr und 55 Sekunden.
Haben wir vor oder zurückgestellt? Vor, ne?
Ja, vor.
Kommt es jetzt hin dann? Nee, das hat, glaube ich, gerade Sinn gemacht gerade. Ach, egal.
Also wir haben jetzt 14.06 Uhr.
Ja, und wenn jetzt nach der alten Zeit?
13.06 Uhr.
Ah, okay, dann hat es super gepasst.
Okay, ja, also wir tun was für unsere
Zuhörer.
Ja, genau. Wir haben hier einen Link gekriegt, wie in einer Fahrenheit umrechnet. Wir können es hier kurz gleich sagen.
Ach, das rechnet das Google gleich um.
Ja, genau, 12 Grad.
12 Grad?
Und 12 Grad ist,
12 Grad ist, ich weiß gar nicht so.
Ist gar nichts.
Ich hab so selten meinen Finger auf der CPU.
Also, ich war gestern bei einem Kumpel, wir haben dann irgendwie so, ich weiß gar nicht mehr was, gespielt und dann hat sein CPU-Warndings hat gesagt, du, die CPU-Temperatur ist momentan so bei 90 Grad, weil er halt komplett gefordert wurde, 3D und
3D, war doch die CPU da rumgemacht hat und meinst, weil jetzt weniger Luft abfließen konnte?
Nein. Alles. Er hat die Physik-Engine und ich weiß gar nicht, was für eine Grafikkarte er drin gehabt hat, sprich, das war ein Laptop, sprich, ist nicht alles durfte die Grafikkarte gemacht haben.
Okay, bei mir ist es so, ich habe neulich mal den Strom gemessen.
Okay.
Jetzt müsste ich mal meinen Zettel hier vorkommen, wo das drauf stand. Und, also wenn irgendwie die CPU ausgelastet ist, dann waren es irgendwie 15 Watt mehr.
Mhm.
Und wenn es mit Grafikkarte dann noch ausgelastet war, waren es also nochmal plus 30, also insgesamt 45 Watt.
Das glaube ich, also die Grafikkarte zieht
die enorm. Ist übel, oder?
Ja.
Ich habe auch sofort gesagt, nee, Grafik machen wir nicht mehr.
Keine Grafik mehr, nur noch über serielle Konsole.
Nur noch über serielle Konsole und mit dem Loch im Arm und so. Weißt du, das ist zwar ein bisschen unangenehm und so. Und wenn man mal schnell rausgehen will, was zu trinken holen will, bleibt man immer so hängen, aber
ansonsten. Loch im Arm?
Naja, man muss ja irgendwie, müssen ja die Daten rin und raus.
Ach so.
Ja.
Da gibt's doch so Lochkarten.
Stimmt.
Okay, bei der Zeitumstellung, besonders wenn die Zeit natürlich zurückspringt, ist es problematisch, weil wenn da die Zeit nicht absolut, sondern relativ abspeichert, also nach der Umstellung Sommer-Winterzeit, dann fällt einem plötzlich die Stunde. Und wenn man dann natürlich hier annimmt, dass die Zeit einfach kontinuierlich wächst, dann kann es natürlich schon zu Bugs kommen. Also zum Beispiel, ein Bug war, also das sind jetzt halt ein paar Bugs, die nicht so witzig sind, aber gerade zur Zeitumstellung passen, dass Emule die Dateien rehasht, weil das Datumsformat, das er in seiner internen Datenbank abgespeichert wird, benutzerdefiniert ist, das heißt nach der Umrechnung von Sommer- und Winterzeit. Und sprich, wenn dann die Stunde fällt, dann denkst du, die Dateien sind neu und fängt an, komplett alle freigegebenen Dateien neu zu rehashen. Ist natürlich ein bisschen aufwendig, aber naja, man kann das einfach ganz einfach verhindern, indem man einfach zur Zeitumstellung nicht am Rechner sitzt und einfach mal rausgeht oder schläft. So was ganz Komisches macht.
Soll ich noch mal meine Nachtgeschichte mit dem X-Planet erzählen?
Mit dem?
Mit dem X-Planet, kennst du den eigentlich?
Nein.
Das ist so ein Bildschirmhintergrund, wo sich dann die Erde dreht.
Ah, okay, ja, ich kenn's, ja.
Den kennst du, ne? Und ich hab den nur mal irgendwann mal wieder gedacht, ach, den könntest du wieder starten, wa?
Ja.
Und dann saß ich so irgendwann so, also der ist ja normalerweise, stellt man sich so vorne, schwarzer Hintergrund und dann ist da so die blaue Erde. Und man sieht so, wie sich, wie so der Sonnenstand quasi um die Erde, also so die, ja, wie sagt man da, die Sonnengrenze oder so.
Ja, genau, und dann kann man noch Satelliten einblenden und ähnliches. Genau, relativ cool.
Ja, okay, und ich saß so vor meinem X-Planet und es wurde schon irgendwie später. Und auf einmal verwandelte sich alles in Gelb.
In Gelb?
In Gelb. Also dieser schwarze Hintergrund wurde quasi gelb und man sah noch so die Erde. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Und dann musste es wahrscheinlich wirklich so gewesen sein, das ist wahrscheinlich ein Feature. Da war die Sonne sozusagen direkt hinter der Erde und dann sollte dieses Gelbe sozusagen so eine Art Corona um die Erde sich herum symbolisieren oder so. War aber ziemlich erschreckend, weil auf einmal alles gelb war.
Das ist aber wirklich nett. Okay, wir werden hier gerade mit tagesaktuellen News gefüttert, sehe ich gerade. Wir schieben nochmal kurz das Thema April ein, also lustige April-Scherze. Google hat ein neues Angebot gelauncht, glaube ich. Das ist Google als Toilet Internet Service Provider, so wie sie es nennen. Sprich, du, man steckt irgendwie ein Kabel in sein Klo, das wird dann zum örtlichen Klempner, wird Verbindung aufgebaut und dann kann man dann darüber Wasser spülen oder wirklich vielleicht, nein, man kann Internet darüber kriegen.
Aber dein örtlicher Klempner, was passt du meinst die Wasserbetriebe oder wie?
Du kannst auch, oder Klempner, je nachdem. Ja, wahrscheinlich Wasserbetriebe.
Ich hab nicht so was wie einen örtlichen Klempner hier.
In Berlin gibt es zigtausende von Klempner.
Ja, aber die kommen nur, wenn es kaputt ist.
Die zapfen das unten an und...
Ja, und dann?
Und dann kriegst du schnelles Internet drüber.
Ah, okay.
Ja, und das kostet Ganze nur 25 US-Dollar.
Im Monat?
Ja, und dann hast du 32 Mbit. Toilette.
Gibt es schon so, haben wir schon einige oder wie?
Ja, natürlich. Royal Flush heißt es. Und wahrscheinlich erhöht sich die Geschwindigkeit, wenn du auf Spülen klickst. Also spülst und dann wird wahrscheinlich dein Internet sehr viel schneller.
Ja, weil das Wasser drückt die Daten ja quasi mit.
Ja, genau.
Das muss man sich ja mal durch den Kopf.
Problem ist dann, wenn du irgendwie Verstopfung oder so hast.
Ja, aber das haben sie ja immer mal. Also da, das ist ja, weißt du, 99,9%. Was willst du?
Ja, dann muss na irgendwie so Traffic.
Komm, sag das.
Traffic Limit.
Okay, Traffic Limit.
Na, was dachtest du jetzt?
Ich weiß nicht, was du da machen wolltest.
Ich weiß es auch nicht. Mir ist wahrscheinlich einfach das Wort Limit entfallen.
Okay. Willst du noch zu deinen Bugs dann wieder zurückkommen?
So, und jetzt wieder was ganz aktuelles. Wir waren hier gerade zugelinkt mit April-Scherzen. Leute, ruft doch einfach an und erzählt's mal. Die Telefonnummer ist die...
Ich sag die 0731 9386299.
Okay, und jetzt wurde gerade von der Universität in Dortmund eine Pressemeldung herausgegeben, sage ich mal, oder eine Meldung veröffentlicht, in dem sie erzählt haben, dass jetzt dank den Studiengebühren haben sie jetzt einen Informatikprofessor, oder einen Mitarbeiter der Informatikfakultät zu klonen, dass sie keine Probleme mit dem Personal mehr haben. Und das ist dank den Studiengebühren
möglich
geworden. Also da sieht man mal, Studiengebühren bringen was. Man kann damit jetzt in der Zwischenzeit schon Leute klonen.
Ja, so Schafe, die dann Arthritis kriegen.
Echt?
Ja, ich glaube, die Dolly hat dann Arthritis bekommen.
Ah, okay, aber die haben jetzt ja, glaube ich, einen Wolf in der Zwischenzeit.
Ah, okay, einen Wolf. Der kriegt dann wegen mir Gicht. Oder ist Gicht? Vielleicht können Gicht nur Menschen kriegen, weiß gar nicht.
Falls ihr Biologe seid, ruft an.
In der Medizinstadt Ulm, da müsste sich doch jemand damit auskennen.
Ja, aber ich glaube, die Mediziner hören uns gar nicht.
Ah, wir müssen mehr an unserer Medizinerreputation arbeiten.
Ja, sollen wir mal einfach mal hier vielleicht medizinisches Thema. Fühlt sich jemand berufen, ein medizinisches Thema zu machen? Egal. Ja, noch ein paar Bugs. Es gab auch so... ASP-Bugs, zum Beispiel bei eBay, die hatten den Bug, Endzeitpunkt von Auktion wurde dann einfach eine Stunde nach vorne verschoben. Statt 10 Uhr sonntags wurde es dann 9 Uhr sonntags, weil die Server halt irgendwo in
Timbuktu,
USA, also stehen. Und ja, dann gab es da irgendwelche Synchronisationsprobleme oder ähnliches und dann wurde einfach Auktion eine Stunde früher abgeschlossen. Ist natürlich auch toll, wenn man dann irgendwie so bis auf die letzte Minute wartet und dann feststellt, ist schon weg, seit einer Stunde.
Wie viel Umsatz macht eBay eigentlich so noch?
Ich glaube, enorm viel.
Also ist quasi eine Gelddruckmaschine.
Korrekt, und vor allem mit dem mit ihrer eigenen Bank dabei, also praktisch Bank, PayPal, genau.
PayPal.
Haben sie natürlich, ganz ehrlich, perfekt. Perfektes Geschäftsmodell.
Und natürlich die Deutsche Post, die profitiert natürlich auch ein bisschen von.
Ja, die Deutsche Post profitiert auch von Amazon und allen eigentlich. Okay, jetzt haben wir schon eBay, Amazon, jetzt müssen wir noch irgendjemand nennen, dass nicht der Gedanke aufkommt, dass wir hier Werbung machen.
Was willst du denn haben?
So. Bol.de, machen wir Bol.de einfach. Bol.de.
Oder was ich gar nicht so schlecht finde, ist ja auch die Lehmanns Online-Buchhandlung.
Ja, das stimmt, da kann man sich auch zu seiner Filiale schicken lassen.
Genau, mal drin blättern.
Ja, okay. Ah, genau. Übrigens, eine Alternative zu eBays PayPal ist, wie heißt das von Google? Google hat auch so einen Dienst jetzt gestartet und natürlich würde sich das dann anbieten, dass sie den Dienst mit ihrem kompletten Programm verknüpfen, wie AdSense und einfach komplett allem. Und damit hätten sie, wäre Google auch wieder so eine Bank. Also Google könnte man das auch zumuten, nämlich Google ist ja nicht böse, Google ist nett. Das sieht man unter anderem auch daran, dass Google jetzt all seinen Mitarbeitern ein Fahrrad geschenkt hat.
Super.
Ja, genau.
Nur den Schweizern oder?
Nein, allen Europäischen. Ich weiß da nicht, ob die Schweizer ein Fahrrad gekriegt haben.
Nein, ich glaube, sitzen die nicht nur in der Schweiz?
Nein, in Hamburg sitzt zum Beispiel, aber da ist keine Technik, soweit ich weiß.
Ja, ja. Also die wirklichen, so ein Hauptkurs,
so ein Forschung, ist doch in Zürich, oder? Ja, genau. Das größte europäische Forschungszentrum von Google sitzt halt in Zürich. Also Niedrigpreisland Zürich. Ja, das Witzige daran, oder halbwegs witzig an den Fahrrädern ist, man so laut den Bildern, so wie die Bilder aussehen, da sind halt keine Reflektoren und gar nichts dran. Sprich, wenn man dann in Deutschland mit dem Fahrrad rumfährt und man wird von der Polizei angehalten, darf man dann natürlich Geld zahlen. Höchstens die Polizisten sind so beeindruckt und sagen, oh, ein Google-Fahrrad, toll.
War wahrscheinlich schon in der Schweiz, oder?
Was?
Wahrscheinlich schon in der Schweiz, oder?
Ich weiß es nicht. In der Schweiz braucht man auf jeden Fall eine Velo-Vignette.
Eine Velo-Vignette?
Ja, genau. Damit sind alle Schäden, die du mit deinem Fahrrad machst, abgedeckt. Das ist also zwingend notwendig.
Okay.
Aber kostet nicht viel. Ich glaube irgendwie 30 Schweizer Franken oder so.
Mhm.
Ja, Mozilla ist übrigens auch nicht vor so Datumsumstellungsbugs gefeilt. Also anscheinend schleppt sich der Bug schon länger mit rum. Ich weiß jetzt den konkreten Status nicht. Aber wenn man dann, wenn gerade die Stunde zurückgestellt wird, dann passiert es wohl so und man startet dann Mozilla. Dann werden wohl teilweise Indexe neu gebaut. Die SpamDB, also die Spam-Datenbank, wird genullt. Und auch wieder eine Einfalllösung dieses Problems, einfach nachts schlafen und nicht vor dem Rechner sitzen, dann sind all die Probleme gelöst und man kriegt davon nichts mit. Aber ein relativ großes Problem ist natürlich, wenn man jetzt hier irgendwie so große Applikationen hat und sie nicht selbst beeinflussen kann und die eigentlich durchlaufen und man dann feststellt, diese Applikation oder dieser Dienst hat halt auch Probleme mit der Zeitumstellung. Was macht man dann? Entweder stellt man die Zeit auf UTC um oder man fängt dann an, macht einfach Schedule Downtime, sprich in der Nacht bei der Zeitumstellung wird sicherheitshalber der Rechner runtergefahren und dann oder der Dienst runtergefahren und dann wieder neu gestartet. Also es gibt wohl einige Dienste, bei denen das gemacht wird, um sicherzugehen, dass die interne Datenbank oder ähnliches nicht kaputt geht.
Das ist so ein bisschen wie, alle hatten wir Angst vor Year 2K, aber in Wirklichkeit passiert sozusagen viel häufiger.
Ja, genau. Ja, das passiert auch öfters.
Willst du noch was zum Syslog sagen?
Ja, genau, aber das ist eigentlich gar kein Bug, das ist einfach...
Nur so eine wichtige Information, die vielleicht gar nicht so...
bekannt ist, glaub.
Richtig,
ja. Mir wurde jetzt letztens erklärt, dass das irgendein Comedian oder so, das ist richtig.
Das kann sein, ja, ich weiß gar nicht.
Egal. Man kann seinem lokalen Systemadministrator kann natürlich auch relativ viel Freude bereiten, indem man dann einfach seine TZ-Umgebungsvariable setzt, also Timezone-Variable, und deswegen mir auf irgendwo in Amerika sitzt oder ähnliches oder Timbuktu oder was weiß ich was.
Myanmar.
Was?
Myanmar.
Ist das was zu essen?
Nee.
Ah, okay, auf Myanmar sitzt.
Myanmar.
Sitzt und dann irgendwas in den Syslog schreibt und dann wird die Zeit genommen, also die lokale Zeit genommen und nicht die Zeit, wo in der das Syslog läuft. Das ist natürlich ein bisschen unschön, nämlich damit kann man dann einfach Folgendes machen: Man erzeugt dann, man setzt eine falsche Uhrzeit und tut dann einfach das Syslog vollmüllen und dann lässt sich der konkrete Zeitpunkt eines Angriffs zum Beispiel schwer nachvollziehen.
Richtig.
Danke.
Jetzt kommt Musik.
Ja, jetzt kommt Musik, weil wir müssen jetzt über die Themen diskutieren, die als nächstes
kommen. Und machen wir zwei Lieder, oder?
Machen wir zwei Lieder, okay.
Wir machen den ersten, Jade. Und der Song heißt Ready und danach kommt nochmal Hype mit Get There.
Okay.
Bis gleich.
Bis gleich.
Besucht uns live. 0731 938 6299. Wir warten auf euch. Radio Free FM 102,6.
Hey, wenn sie jetzt nicht anrufen, dann weiß ich auch nicht.
Ja, ich glaube, das war jetzt relativ gute Werbung für uns.
Aber klingelt noch nicht.
Klingelt noch nicht, nein. Ich bin ein bisschen enttäuscht von euch. Jens, du hast jetzt hier so eine riesen Plattform, glaub. Du bist jetzt hier im Radio. Du hast eine Hörerschaft von zig Millionen Leuten.
Zig Millionen.
Ja, was möchtest du... Hast du irgendwas, was du den Leuten mal sagen willst? Weh, du sagst nein, dann sind wir aufgeschmissen.
Naja... Also wenn man schon mal so eine Plattform hat, dann muss man auch mal vorsichtig sein mit Plattformen und so, wenn man die hat. Aber, also, persönlich, ich habe eine Zeit lang nur eine Skriptsprache gesucht.
Ja.
Die so brauchbar ist.
Du machst jetzt Werbung für eine Programmiersprache,
oder? Ich werde jetzt Werbung für eine Programmiersprache machen, die an sich immer so quasi irgendwie gehypt wird, aber eigentlich irgendwie schafft es nicht, ja, und vielleicht zu Recht. Und zwar, also wenn man so mit Skriptsprachen los, was kennt man eigentlich, wenn man könnte Big Perl, ne? Perl ist so der alte Klassiker.
Ja.
Und ich habe mal eine Zeit lang ein bisschen Perl programmiert, aber ich finde es einfach hässlich irgendwie. Okay.
Ja, die Syntax liegt nicht jedem.
Ja, ich glaube, das können auch wahrscheinlich viele nachvollziehen, so dass das irgendwie nicht so elegant irgendwie aussieht. Na gut, dann kam dann irgendwie Python, was irgendwie eine ziemlich große Anhängerschaft gefunden hat. Die mit, wo quasi White Spaces Semantik haben. Soweit gibt es ja nicht so häufig. Und dann gab es halt noch die andere Alternative, ich glaube, weiß gar nicht, ob die älter ist oder zeitgleich kam. Ich glaube, die ist sogar ein bisschen älter als das Python, nämlich Ruby.
Ja.
Ruby ist eigentlich eine schöne Sprache.
Aha, was ist denn so schön an Ruby?
Ich glaube, da ich mich mit Python nicht so gut auskenne, würde ich einfach mal so frei von der Leber sagen, was mir so bei Ruby einfällt, was schön ist.
Okay.
Vielleicht sogar was bei Python auch. Ich glaube, die Sprachen nehmen sich tatsächlich dann nicht im Endeffekt nicht so viel. Also man hat halt diese Klassiker mit alles ist ein Objekt.
Okay. Also komplett alles oder gibt es wirklich irgendwelche Basisdatentypen, die dann kein Objekt mehr sind?
Nee, es gibt keine primitiven Datentypen, okay, die man so von Java her kennt, Integers oder so, die da keine Objekte sind.
Also, Integers sind Objekte, nur Int sind keine Objekte.
Ja, Int und Bool.
Ja, genau.
Und wie sie alle heißen. Und das ist eigentlich Tolle an Ruby, ist es, glaube ich, dass es eine sehr dynamische Sprache ist.
Dynamischer also, irgendwie als...
Na, also in dem Sinne, also wenn man sich mal überlegt, so C++ und C sind ja so Sprachen, wo der Compiler zur Compile-Zeit statisch...
Typisiert, sehr stark typisiert.
Ja, statisch einfach entscheidet zur Compile-Zeit, wie was aussieht.
Ja.
Und Ruby hat halt so den Ansatz, dass es eigentlich größtenteils der Laufzeit passiert. Das heißt zum Beispiel, wenn man Also ich mache mal so ein kleines Feature. Zum Beispiel, wenn man eine Klasse hat, in unserem Fall nehmen wir mal die Klasse String, die gibt es ja auch, und man möchte irgendwie einen String irgendwie in ein anderes Objekt umwandeln oder so in der Richtung, dann würde man ja normalerweise irgendwie da eine Methode ranschreiben, irgendwie, was will man da denn machen, keine Ahnung. Nehmen wir mal an, wir könnten Strings noch nicht in Integers umwandeln, ja? Dann würde man jetzt der Klasse String irgendwie so eine Methode toI geben oder sowas, oder toInteger.
Einfach zusätzlich, dann musst du einfach, da hängt sozusagen an die Klasse einfach eine Methode hin.
Genau, also früher, wenn man das zum Beispiel bei Java machen würde wollen, müsste man irgendwie ableiten, ne? Man müsste irgendwie sagen MyString und MyString hat jetzt noch eine To-Integer-Methode.
Ja, genau, und dann muss man alle Sachen noch anpassen und was weiß ich, was höchstens man halt vielleicht eine Factory gleich verwendet und...
Genau, und bei Ruby hat man jetzt den Vorteil, dass man einfach sagt, man greift einfach die Definition der Strings wieder auf, schreibt einfach keinen Class-String und schreibt dann einfach seine Methode noch dazu.
Ah, okay, das ist cool.
Und in dem Moment, wo dann halt jemand dein File mit inkludiert, hat er die richtige, also hat halt diese Methode mit dazu.
Okay, und sprich, du musst in deiner Definition dann nicht mehr alles zusätzlich hinschreiben, sondern hast dann einfach nur die zusätzliche Funktion definiert und fertig.
Genau, jetzt ich habe das auch mal verwendet und teilweise ist es auch ein bisschen unangenehm, nämlich, ich weiß gar nicht mehr, was genau konkret war, aber irgendwie... Ich hatte, glaube ich, einen Integer oder sowas und habe mir eine Bibliothek für rationale Zahlen reingezogen und die fügt dort beim Integer hinzu. Und dann gab es aber noch eine andere Klasse, auch die Integer-Klasse, die hat, wenn du was anderes rein inkludierst, fügt die auch eine Methode an den Integer ran.
Und die haben
Und es waren dieselben.
Die hießen
genauso. Und wenn du nicht mitbekommst, welche du dann letztendlich benutzt, also irgendwie kamen komische Zahlen raus. Und dann sagte man sich so, irgendwas ist komisch. Also insofern ist so ein Feature, was man irgendwie ganz nett ist, aber was man ein bisschen mit Vorsicht wahrscheinlich.
Der Compiler oder die Laufzeitumgebung hat da nichts festgestellt, oder?
Nee, du lädst halt, also nehmen wir jetzt mal an, du hast den Integer A und lädst jetzt deine Bibliothek B nach.
Ja, und dann danach. Und
dann hast du die Methode foo wegen mir
hinzugefügt,
die hat die Funktionalität A, Funktionalität bla bla bla. Und jetzt nehmen wir an, du lädst eine Bibliothek C. Und die definiert auch eine Methode foo für den Integer, dann hast du auf einmal eine ganze Qualität an deinem Integer und du bist dir nicht ganz sicher, welche du jetzt hast, weil es halt von der Bibliothek abhängt.
Wahrscheinlich eine C, weil die als zweites geladen wird und wird wahrscheinlich das erste überschreiben.
Bei mir war es echt gar nicht davon, dass wenn du das nacheinander überlädst oder so, eher von dem Fakt, dass du nicht weißt, welche Funktionalität du gerade hast.
Okay, weil du es halt nicht explizit hinschreibst.
Genau. Es könnte auch sein, dass jemand anders schon vorher eine Bibliothek geladen hat oder sowas und deshalb die Methode da ist. Es ist einfach nicht so offensichtlich vielleicht.
Okay, was?
Weiterhin, also wenn wir schon bei Klassen sind, dass man das bei Klassen hinzufügen kann, man kann auch sich einfach ein Objekt daher nehmen, also sozusagen eine Instanz und kann der dynamisch eine Methode sozusagen anbinden.
Aber das geht, glaube ich, auch in Python, wenn ich richtig informiert bin.
Ja, ich glaube, du bist in Python besser informiert als ich.
Ich kenne mich eigentlich in Python so gut wie gar nicht aus. Ich weiß, dass Tabs und Whitespace ein Unterschied ist. Und
schon wesentlich.
Ja.
Gar nicht schon mal die Basics. Auf alle Fälle, sowas kann man machen. Und was noch ganz interessant ist, also hat diese Standard-Pattern mit zwischen Objekten werden Nachrichten ausgetauscht.
Okay.
Und wenn man jetzt zum Beispiel letztendlich ist ein Methodenaufruf an einem Objekt nichts anderes, als ihm eine Nachricht zu schicken.
Okay, also ist das eher dann der objektorientierte Ansatz, indem er hier Nachrichten hin und her schickt.
Ja, genau. Und in diesem Zusammenhang ist es interessant, wenn man zum Beispiel eine Methode, ich glaube, das ist von Smalltalk her, kommt das auch. Wenn man eine Methode auf dem Objekt quasi aufruft, also ihm eine Nachricht schickt und er diese Nachricht gar nicht kennt, weil es die Methode gar nicht gibt, dann wird sozusagen die Methode Method Missing angesprochen und dann könnte man sozusagen jetzt in dem Moment zum Beispiel die Methode selber definieren oder irgendwas Benutzerdefiniertes machen.
Oder einfach ignorieren oder...
Einfach ignorieren, genau. Die Standardmethode ist halt einfach ignorieren. Quasi dann... ich glaube, dann wird eine Exception geworfen. No such error oder sowas.
Das ist sinnvoll. Ruby wird ja momentan voll gehypt.
Weiß ich nicht.
Doch, vor allem wegen dem Ruby on Rails.
Also Rails hat schon eingeschlagen, das stimmt, ja.
Ja, das war so, glaube ich, eine der ersten Rapid Development Anwendungen für Web-Anwendungen, wo einfach das Ganze relativ abnimmt. Aber hast du damit schon mal Erfahrung gemacht, oder?
Mir sind so die prinzipiellen Vorgehensweisen so im Groben bekannt.
Okay,
Also nein, was mich so, ich fand es eigentlich im Nachhinein so ein bisschen komisch, dass es so eingeschlagen hat, weil eigentlich macht es halt nicht viel. Es Also viel wird über so Konventionen geregelt, anhand der Namen von Klassen oder Objekten, weiß halt, in welcher SQL-Tabelle er nachschauen muss und so weiter und so fort.
Ja, aber es generiert dir halt auch gleich die SQL-Dateien, die SQL-Dateien, um die Datenbank anzulegen, okay, und du hast die Bindings für dein SQL-Dings fertig, also, und der persistiert fertig und alles.
Ja, sowas nimmt er dir alles ab, genau.
Ja, genau, und außerdem, heutzutage will sowieso jeder Ajax ein bisschen JavaScript und ähnliches, deswegen ist auch momentan voll der Hype für
Ruby profitiert davon.
Ja, genau, ich glaube, das ist eine der großen Web zu Null.
Da kann man, Plattform. Da gibt es aber gute Videos, wo man so sieht, wie sich die Leute irgendwie in
15 Minuten in Block basteln oder
in
so.
In Block basteln, genau.
Ja, aber da gibt es, also für Python gibt es da zum Beispiel auch ein relativ interessantes Projekt. Ich glaube, das nennt sich Jikes. War das so Dings? Just in Time? Dot Shit?
Wir könnten einen Moment den Chat abwarten.
Okay.
diese agile Web-Development-Schiene, die hat sich überall, also die kam von Ruby ursprünglich und hat sich irgendwie auch nach Java irgendwie...
ja, genau, es gibt es für Java, für Python, für Perl, weiß ich es nicht, wahrscheinlich auch.
Ja.
Also da hat sich viel getan im Bereich. Aber Ruby dürfte ja am weitesten sein, weil das einfach dort schon am längsten gibt.
Ja.
Okay, Pylons heißt, wählst für Python, aber das meinte ich gar nicht. Ja, ich würde nachher wahrscheinlich einen Link irgendwie online setzen.
Ja. Ich kann ja noch kurz, also eigentlich sind so, also die Hauptfeatures, die ich jetzt gar nicht so beim Ruby erwähnt habe, ist so Closures.
Okay, was ist das?
Das kann ich tatsächlich schwer sagen. Also, wenn du, wie soll man das sagen? Also zum Beispiel, früher hat man ja irgendwie so, dein File-Handle bekommen, also nehmen wir mal, du willst eine Datei öffnen, dann hast du irgendwie dein File-Handle bekommen und hast dann irgendwie mit dem File-Handle rumgearbeitet, irgendwie so gelesen oder sowas. Und ein Closure wäre zum Beispiel, man sagt einfach File.open, den Dateinamen an und macht dann so eckige Klammern auf und in diesem Block sozusagen ist es dann möglich, diese Datei sozusagen zu lesen, zu schreiben, was auch immer.
Ah, okay.
Eigentlich viel bekannter ist es daher, wenn man zum Beispiel sowas macht, wie man will sich irgendwie Primzahlen zurückgeben lassen oder sowas, dann hat man eine Methode, die immer eine Primzahl nach der anderen, also so aufsteigend, zurückgibt und mit Yield in dem Fall gibt man immer die Primzahl zurück und wenn man das nächste Mal sozusagen wieder in diesen Block reinspringt, setzt man beim nächsten Yield fort. Was sozusagen den Effekt, wie soll man den Effekt beschreiben, aber es...
Ich habe hier jetzt einen Link gekriegt, wir packen nachher einfach den Wikipedia-Link mal drauf.
Ah, genau, packen wir den Wikipedia-Link drauf. Was noch schön an Ruby generell ist, dass es relativ, also kurz und knapp eigentlich doch geschrieben wird. Also man hat nicht...
Man kann mit relativ wenig Aufwand komplettes Programmieren und es fordert einfach einen in der Programmierung, wenn ich das gerade richtig verstehe, oder?
Ja, also es der Code wird halt nicht so lang, ne? Also man kennt es ja irgendwie von Java-Code, der dann ziemlich lang wird.
Oder C++.
Oder C++. Und bei Ruby bleibt der halt schön Code.
Wie ist das eigentlich von der Performance, wenn ich mir das jetzt alles überlege, dass das alles zur Laufzeit dann...
Ruby ist schon nicht so flott, würde ich sagen, ja.
Okay.
Aber die Frage ist halt, wenn du skripten willst, ob sie darauf ankommt.
Ja, wahrscheinlich nicht, aber für... Im Normalfall kommt es, oder oft kommt das nicht drauf an, aber halt, wenn du dann irgendwelche performante Server dann implementieren willst oder ähnliches, dann wirst du wahrscheinlich das nicht nehmen. Kannst du in Ruby C-Bibliotheken reinlinken oder die verwenden, die Funktion?
Ja, also ich habe sogar, es gibt eine bekannte, kennst du diese Exif-Tags in den JPEGs?
Ja.
Auf alle, genau, und jemand, der, es gibt eine relativ verbreitete Exif-Bibliothek, die in C++ oder
ja, genau,
ganz genau geschrieben ist. Und ich hatte mal mit jemandem zu tun, der hatte genau diese Bibliothek in das Ruby reinportiert. Also
hat er sie portiert oder hat er sie einfach gelinkt und beim Bisschen?
Nein, der verwendet schon den C++-Code.
Okay.
Nur du musst halt ein bisschen was drumherum machen. Also zum Beispiel an manchen Stellen will man vielleicht eine Exception geworfen haben oder sowas und die gibt es ja in C nicht. Zum
Beispiel. Ja.
Insofern hat man noch so ein bisschen Glue-Code dazwischen.
Ja, das ist klar, aber wahrscheinlich wird das automatisch generiert, der Glue-Code, oder?
Also ich glaube, man muss in dem Fall nicht relativ viel tun, aber in dem Fall wurde der, glaube ich, nicht automatisch generiert, weil er wollte ja was Spezielles tun.
Ah, okay.
Aber es gibt relativ viele C-Bibliotheken, die relativ schnell und einfach in Ruby eingebunden werden. Ich meine, der Ruby-Kern, der ist auch in C geschrieben.
Okay. Und?
Und mittlerweile gibt es auch eine Java-Umgebung dafür.
Okay, wo du dann irgendwie in Python oder Ruby Inline Java machen kannst oder andersrum oder so, gell?
Ja, ich glaube, mit dem JRuby kann man Java inline und umgekehrt, glaube ich, auch. Aber ich weiß nicht, wie weit die so sind. Also das eigentlich Interessante dabei ist nur, dass man den Ruby-Code in einer, glaube ich, in einer JVM ausführen kann. Das
okay, gibt es denn eigentlich so Chits für Ruby?
Ich glaube, ich kenne keine.
Keine, okay.
Aber es gibt vielleicht welche, nur ich kenne sie nicht. Also eigentlich habe ich nicht so den Bedarf danach, weil es geht ja dann schon irgendwie so in Richtung Geschwindigkeit, oder?
Ja, genau, da deswegen frage ich mich. Aber jemand hat gerade gefragt, ob es so einen Shell-Modus wie Python hat. Also
ja, es gibt den, wie heißt der denn, Interactive Ruby, heißt der, glaube ich, IRB.
Mhm.
Und da hat man quasi so eine Shell, wo man dann irgendwie die Sachen kurz vorher ausprobieren kann.
Ah, IRB ist sowas wie IPython, oder?
Genau, ja. Also du meinst direkt den Shell-Modus, oder?
Ja, genau. Also wenn du Python so startest, hast du ja dann, kannst du einfach interaktiv deine Befehle.
Genau.
Und der wird dann einfach interagiert mit dir.
Genau. Also genau, und bei Ruby heißt das halt IRB.
Ja, das ist so, ja genau. Wobei IRB, ich glaube, eher mit IPython zu vergleichen, weil das eigentlich eine Shell ist, oder?
Nee, eine Shell ist es nicht, würde ich sagen. Es ist schon so einfach interaktives Ruby.
Ah, okay.
Also mit Shell ist, glaube ich, noch was anderes. Weiß ich nicht jetzt gerade.
Okay, egal.
Ich kann noch so ein bisschen, so die Ruby-Nachteile sind irgendwie dann auch relativ offen. Also sie ist ganz nett so, Syntax und so, alles ganz schick. Aber wo man so viel mit zu tun hat, ist halt mit Bibliotheken. Also man will ja nicht irgendwie alles neu erfinden.
Ja, das ist klar.
Und man sich irgendwie einfacher zu machen und man stellt fest, dass es gibt so, was gibt es denn, es gibt dieses Ruby-Application, Seite da, wie heißt das?
Sowas wie CPAN wahrscheinlich.
Genau, sowas wie CPAN und teilweise sind die Bibliotheken schlecht gepflegt oder gibt's noch gar nicht, was man sucht.
Ja, wahrscheinlich ist das Problem halt, dass das Bleeding Edge ist und dann tut man halt ein bisschen seine ersten Schritte mit Ruby machen und denkt, total toll, tue ich mal meine Lib veröffentlichen und so und dann stellt man fest, mir liegt Ruby doch nicht so und lässt es dann einfach schleifen.
Ja, und es ist für die Sprache nicht so das beste Ergebnis, was er dann da erzielt. Weil ich glaube, bei Python ist es anders.
Ja, ich weiß es nicht. Aber Ruby Central. Wohl. Jetzt spielen wir mal kurz Musik. Und
soll ich die wieder ansagen?
Als erstes machen wir noch einen Jingle, sag's mal an, und dann machen wir einen Jingle, um zu zeigen, wie unser Team ist. Unser Teamverhältnis.
Ja, wir haben jetzt den Track Nummer 9, ich sagte nur, weil wir vorher durcheinander gekommen sind.
Jetzt kommt 10.
Jetzt kommt 10.
Hier, ich habe zumindest hier in meiner Anzeige 10 stehen.
Das heißt, wir überspringen wieder einen Track.
Ich weiß es nicht.
Track 10 haben wir jetzt und das sind die Diamond Dogs mit Bound to Ravage.
Okay, viel Spaß damit. Okay, wir sind hier wieder zurück. Das ist einer meiner Lieblingsjingles, deswegen spiele ich den so oft. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das.
Bist du so uni-verbunden?
Ja.
Okay.
Ich muss hier jetzt ja auch Professor, Doktor, Doktor.
Doktor.
Ja, genau. Wir haben jetzt hier 14:47 Uhr, ihr seid auf Radio Free FM und hört Def Radio. Bei mir zu Gast ist heute Jens.
Ja.
Aus Berlin. Und er ist ein hervorragender Fremdenführer und da wir uns beide mit Groovy nicht so auskennen, also es gab einen wohl sehenswerten Vortrag in Berlin beim 23C3, wollen wir dazu jetzt nichts mehr machen. Wir waren jetzt hier noch ein paar wichtige Termine. Also zunächst ist natürlich dann das Chaos-Seminar. Das ist dann am 9.
Ja, du warst.
Nein, am 2. April. Ist das morgen? Kann das sein?
Morgen ist der 2. April, ja. Wie war es immer? Der erste Montag, oder?
Der zweite Montag.
Dann müsste der 9. sein.
Ah, bloß Problem ist, dann ist Ostersonntag und dann hat man das, glaube ich, vorgelegt.
Ah, und was ist denn mein Thema?
Das Thema ist Globalisierung vom.
Die Attac.
Genau. Vom Ulmer Attac kommt in Vortragendo.
Ja.
Und wird uns ein bisschen was über Globalisierung erzählen, warum das böse ist. Ah nein, 16. April, wir haben es nach hinten verlegt.
16. April.
16. April, 20 Uhr im H20 an der Uni Ulm.
Das heißt, vorher gibt es sogar nochmal Radio.
Der
14. April, oder?
Ja, genau, 15. Aber genau. Das ist trotzdem wichtig anzukündigen.
Wir machen schon mal trotzdem die Aufforderungsglocke, oder wie sagt man
das? Ja, genau, dass man das auf jeden Fall nicht vergisst.
Wir brauchen mehr Leute an der Uni.
Ja, wir brauchen mehr Leute im Radio.
Wir brauchen mehr Leute im Radio.
Wir brauchen auch mehr Leute, die No-Music-Version schneiden. Deswegen gibt es momentan noch keine No-Music-Version für die letzte Sendung. Also wenn ihr noch unbedingt No-Music-Version haben wollt, dann meldet euch. Kommt einfach in den Chat oder schreibt an radio@ulm.ccc.de.
Oder auch wenn ihr die Music-Only-Version haben wollt.
Dann schreibt an Jens Müller.
Aha. Ja, die Playlist kommt dann noch rauf?
Ja, genau, wir wollen die Playlist veröffentlichen. Das nächste Radio-Thema steht natürlich noch nicht fest. Das wird wahrscheinlich wieder am 14. festgelegt.
Also einen Tag davor?
Ja, genau. Jens hat hier angeboten, dass so eine kleine Sendung zu Linux-Netzwerk, Traffic-Shaping und allem drum und dran machen will.
Ja, der Aufhänger ist eigentlich der, dass... Also eigentlich wollten wir heute sogar über Voice-over-IP telefonieren, das hat dann aus diversen Gründen...
Wir wissen nicht warum. Er konnte mich nicht hören, ich konnte ihn aber hören.
Ja, und dann dachten wir uns, naja, das passt nicht. Auf jeden Fall benutzen wir das schon relativ vermehrt und man muss halt in dem Sinne dann Traffic-Shaping machen.
Wenn dann irgendein WG-Kollege dann anfängt, sich irgendwelche Sachen runterzuladen, dann hat es halt spürbaren Einfluss auf die Sprachqualität.
Wusstest du eigentlich zum Beispiel, dass dieses Twinkle, keine Werbung eigentlich für Twinkle, weil ich mag den nicht so, aber das einzig Brauchbare, dass der zum Beispiel dieses IP-Type-of-Service-Feld nicht setzt?
Nö.
Finde ich eigentlich eine Frechheit.
Aber wahrscheinlich...
Und SSH setzt auch nicht. Ich hätte auch so vermutet, dass SSH irgendwie so...
Du markierst ja normalerweise die Pakete dann und...
Genau, und er macht's nicht.
Okay. Also, falls ihr diese Sendung haben wollt mit Jens und wem auch immer...
Wir müssen also Abstimmung einführen, oder?
Schreibt ins Gästebuch, wenn ihr euch nicht traut.
Genau, schreibt ins Gästebuch, wenn ihr Traffic Shaping haben wollt, weil ihr zu Hause... auch Voice-over-IP machen wollt, oder dann braucht man sonst noch Traffic-Shaping, wenn deine SSH-Verbindung nicht ruckeln soll oder so.
Ja, genau. Und dann noch, ich suche gerade den Namen, ich glaube Rübezahl war es, ja. Rübezahl ist gerade dabei, ja, gerade mit Ruby. Stimmt. Sorry, das habe ich vergessen. Danke, Jürgen. Nächste Woche Easter Egg in Hamburg. Ich glaube, die Anmeldung ist schon vorbei, aber wahrscheinlich kriegt er trotzdem noch einen Platz. Also, das ist sozusagen das Kongress in klein, in familiär. Und es lohnt sich auf jeden Fall, dort vorbeizuschauen. Dann diesen Sommer, ich weiß leider konkrete Datum nicht, ich bin schlecht, ich weiß, findet dann das Camp statt.
Ja, irgendwie, wo war das? Irgendwo bei der...
Bei Berlin.
Ja, es ist schon ein Stückchen weg, glaube ich.
Ja, aber
findet man.
Findet man. Also einfach auf events.ccc.de gehen. Ist eigentlich recht lustig, wenn ihr mal mit einem Haufen von Geeks campen wollt, interessante Vorträge haben wollt, auf dem Campingplatz WLAN haben wollt, Gigabit und ähnliches, dann kommt einfach vorbei. Das wird relativ lustig. Was ist sonst noch? Genau. Falls ihr Lust habt, uns mal zu besuchen, kommt montags zum
Montagstreff.
Korrekt, der am Montag in der Zwischenzeit ist. Und schaut einfach mal vorbei. Ihr müsst nichts mitbringen, kein Geld, auch vielleicht für die Pizza.
Wenn ihr eine wollt.
Korrekt, es ist kein Pizzazwang.
Oben am Café Einstein.
Korrekt, an der Universität Ulm. Also ihr findet weitere Informationen dazu, findet ihr auf ulm.ccc.de. Dort ist auch ein Anfahrtsplan und eine Skizze, wie man da hinkommt und alles. Danke, Jürgen, der hat das wunderbar
gemacht.
Designed. Das hört sich viel besser an als gemacht, finde ich.
Da können wir ja noch richtig was aus uns machen.
Ja, genau. Und für die No-Music-Version melden. Wir wollen die No-Music-Version wieder nicht schneiden. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Nämlich, das ist halt immer ein bisschen Arbeit. Also, wenn ihr daran teilnehmen wollt, ihr müsst nichts großartig machen, außer euch eine kleine Datei runterladen, anhören und dann die Marker zurückschicken und das war's. Das Gleiche gilt natürlich für die Music-Version, gell, Jens?
Das Gleiche gilt natürlich für die Music-Only-Version.
Ja, aber
Vielleicht muss ich selber machen, oder?
Ja, müsstest du. Wir können natürlich einfach auch die Lieder direkt verlinken.
Ja, können wir, aber dann müssen wir sie wieder raussuchen.
Ich dachte, du hast das alles
gemacht. Ja, die liegen bei mir so, aber dann muss ich ja die Torrents so
verlegen. Oh, Moment, übrigens, ich möchte noch jemanden grüßen, fällt mir gerade ein.
Du möchtest jemanden grüßen?
Ja, ich habe jetzt gestern Abend, habe ich gesagt, ich grüße eine Hamburgerin, Moment.
Und die hört auch zu?
Ich weiß es nicht, ich hoffe.
Na, was nützt, wenn sie zuhört?
Ich hoffe ja. Ich habe gesagt, sie soll zuhören.
Okay, jetzt grüße halt.
Ja, ich suche gerade einen Namen raus.
Sehr gut, Hamburgerin, das macht gerade
Sonja Schreiber. Sonja Schreiber. Inzwischen in Ulm. Also alles Gute. Und ich möchte mich noch kurz bei Bond bedanken, meinem Mitbewohner, der hier die CD gesponsert hat, dass ihr hier Musik hören könnt. Und natürlich herzlichen Dank an Jens und mein super duper Teamkollege.
Und danke auch an den Uli.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir, glaube ich, angedankt. Danke an Schili und Schäuble, dass wir hier ihre Zitate verwenden durften. Und ein bisschen wahrscheinlich zweckentfremden. Also, okay, wir spielen jetzt Musik und...
Wir spielen Rünn mit Nothing in Particular.
Okay, und dann einen schönen Sonntagnachmittag und viel Spaß und geht raus, die Sonne scheint.
Schönen April.
Und fallt nicht auf die April-Schürze rein. Haben wir sonst noch was vergessen?
Nein.
Nein?
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.